Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Treue Hörer werden jetzt gleich vielleicht denken, Mensch, der Name kommt mir bekannt vor, war der Gast schon mal da? Stimmt, ist allerdings erstens schon fast 2 Jahre her und zweitens ging es damals vor allem um einen anderen Kollegen, um den Da Vinci-Roboter, nämlich über den haben wir damals gesprochen und heute geht es mehr um sein Leib- und Magenthema, könnte man sagen. Es geht um die Therapie von Magenkarzinom und Speiseröhrenkrebs. Professor Dr. Gero Puhl ist heute da. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Er ist Chefarzt der Allgemeinen Viszeralchirurgie an der Asklepios Klinik in Altona. Ja, Herr Professor Puhl, Speiseröhrenkrebs ist vielleicht das erste Thema, das wir uns anschauen wollen, ist, glaube ich, relativ selten und wird auch oft sehr spät entdeckt. Ist das richtig?
Ja, sowohl als auch. Also das Follow-up bei den Patienten mit Speiseröhrenkrebs ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und das beginnt im Grunde genommen mit der Diagnose. Mhm. Es können sehr unspezifische Alarmsignale sein, Refluxerkrankungen zum Beispiel, die prädisponieren, einfache Schluckstörungen. Das heißt, es gibt zwar kein Vorsorgeprogramm für die frühzeitige Verfolgung, sage ich mal, von Risikofaktoren, was die breite Masse angeht, aber zumindest sollten Patienten mit Refluxerkrankungen regelmäßige Magenspiegelungen oder partizipieren an regelmäßigen Magenspiegelungen teilnehmen, um eventuelle Frühfaktoren, die später zu einer bösartigen Erkrankung werden, auch frühzeitig gefiltert werden können.
Ja, also das heißt, wenn ich häufiges Sodbrennen habe, kann zum das Beispiel ein Alarmsignal sein?
Ja, nicht unmittelbar für den Krebs selber, aber es kann aus diesem Sodbrennen eben unter gegebenen Umständen eine Krebserkrankung werden. Mhm. Und ich möchte ein bisschen die Lanze dafür brechen, wo letztendlich die Therapie von solch erkrankten Patienten erfolgen sollte, nämlich unbedingt in einem Zentrum. Ja. Das Speiseröhrenkarzinom ist ein Karzinom letztendlich, was multidisziplinär behandelt gehört. Es braucht also eine wirklich sehr gut aufgestellte gastroenterologische Abteilung, die auch in der Lage ist, endoskopische Therapie zu machen. Das heißt, Frühkarzinome endoskopisch wirklich sehr effektiv und auch kurativ zu behandeln. Das setzt voraus, dass solche Läsionen überhaupt erstmal als solche erkannt werden. Das geht letztendlich neben dem Chirurgen aber auch noch weiter über das sinnvollste und beste onkologische Konzept. Das heißt, Onkologen sind die Internisten, die letztendlich die Krebserkrankung mit Medikamenten behandeln. Es ist mittlerweile so, dass, wie gesagt, die einfache Therapieentscheidung bei solchen Patienten gar nicht mehr so ohne weiteres getroffen werden können. Das gehört in einem Tumorboard zwischen den verschiedenen Disziplinen tatsächlich besprochen, damit individuell die bestmögliche Therapie für die Patienten festgelegt wird.
Wie viele Menschen, wie viele Patienten sind denn davon betroffen, von Speiseröhrenkrebs? Und wie viele sehen Sie in Altona ganz konkret?
Ja, diese Gesamtinzidenz, die kann ich Ihnen jetzt aus dem Kopf gar nicht sagen. Wir sehen in Altona etwa an die 50 bis 80 Patienten, wobei dort alle Erkrankungsstadien mal grob zusammengefasst sind. Das heißt, nur ein Teil der Patienten sieht ja tatsächlich den Chirurgen, wenn zum Beispiel eine endoskopische Therapie stattfinden kann, die dann auch kurativ ist. Ist auf der anderen Seite natürlich auch so, dass auch die Patienten nicht vom Chirurgen gesehen werden, die eine sehr fortgeschrittene Erkrankung haben, wo möglicherweise Tochtergeschwülste in anderen Organen, meistens im Bauchraum oder in der Lunge, bereits aufgetreten und diagnostiziert worden sind. Aber wie gesagt, an rein chirurgischen Patienten sind es dann etwa 30 plus das Doppelte.
In welchem Zeitraum dann? Also 15?
In einem Jahr.
In einem Jahr etwa.
Ja. Und wie gesagt, in Hamburg geht man, glaube ich, von einer Inzidenz aus von ungefähr 150 Neuerkrankungen sozusagen auf diese 2 Millionen Einwohner.
Und wodurch entsteht diese Art von Krebs? Nun weiß ich, muss man da unterscheiden. Auch Krebs ist ja sehr pauschal. Hier geht es ja darum, auch wo, glaube ich, das dann angesiedelt ist. Ob es magennah ist, das Karzinom, oder eben im oberen Bereich der Speiseröhre.
Also es gibt letztendlich zwei verschiedene Risikoprofilgruppen. Mhm. Das eine sind eher die wirklich mangelernährenden, rauchenden und alkoholtrinkenden Menschen, die neigen eher zu einer Krebsart, ich will jetzt den Namen nicht sagen, das würde überfordern, die aber eher das mittlere und das obere Drittel der Speiseröhre betreffen, das sogenannte Plattenepithelkarzinom. Habe ich es doch gesagt.
Ja, haben wir es mal gehört.
Genau, also das ist, man unterscheidet letztendlich immer, welche Ursprungszelle dort maligne entartet. Und das ist im Fall dieses einen Karzinoms die genuine Ausstattung der Speiseröhre, das ist eben ein Plattenepithel, deswegen Plattenepithelkarzinom. Mhm. Der andere Tumor, der betrifft eher Patienten, die eine Refluxerkrankung haben könnten, die eher ein bisschen zur Dickleibigkeit vielleicht neigen. Das sind Patienten, wo der untere Bereich der Speiseröhre betroffen ist. Und da gibt es einen Zusammenhang tatsächlich mit dem danach folgenden Magen. Das sind nämlich sogenannte Adenokarzinome. Mhm. Da ist im Grunde genommen Magenschleimhaut zum Schutz der Speiseröhre, unter anderem um sich vor dem Reflux zu schützen, in die Speiseröhre hineingewachsen und entartet dort. Das wäre, wie gesagt, das sogenannte Adenokarzinom. Früher war das Plattenepithelkarzinom häufiger. Heute muss man sagen, die Erkrankungsraten des Adenokarzinoms haben in der Vergangenheit deutlich zugenommen. Das heißt, heute ist das Adenokarzinom deutlich häufiger.
Kommen wir zur Behandlung. Was ist denn die Therapie der Wahl, wenn Patienten dann zu Ihnen kommen?
Also die Therapie der Wahl ist, das ist heute nicht mehr ganz so einfach zu beantworten. Mhm. Sie müssen bei Patienten, aber das gilt für Tumorerkrankungen im Allgemeinen, Sie müssen überhaupt erstmal das Stadium der Erkrankung ermitteln. Das heißt, es ist für den Patienten und auch für die ganze Entscheidungsfindung der Therapie wichtig zu wissen, handelt es sich um ein Frühkarzinom, welches auf die innersten Schleimhautschichten begrenzt ist? Handelt es sich um ein Stadium, sage ich mal, wo man den Tumor endoskopisch nicht behandeln kann? Mhm. Oder wo wir von einem großen Lymphknoten-Metastasierungsrisiko bereits ausgehen können? Sie können sich letztendlich die Wand im Gastrointestinaltrakt, die Speiseröhre, der Magen, der Darm, das bezeichnen wir alles als Gastrointestinaltrakt, so vorstellen, dass es eine innere Schicht gibt. Das ist die sogenannte Schleimhaut, die ist also zur Lumeninnenseite. Und es gibt nach außen eine Schicht, sage ich mal, die wir Serosa bezeichnen. Die Speiseröhre hat eine solche Schicht schon mal nicht. Und dazwischen liegen noch zwei andere Schichten. Darauf möchte ich eigentlich hinaus. Mhm. Und je tiefer der Tumor in diese Wandschichten infiltriert ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auf Lymphgefäße trifft. Und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, wenn er denn auf Lymphgefäße trifft, dass die Lymphknoten, diese kleinen Wächterknoten, dort letztendlich Tumorzellen bereits tragen. Und dann gibt es natürlich die fortgeschrittenen Erkrankungsstadien, wo die Lymphknoten befallen sind, wo aber möglicherweise auch andere Organe wie die Lunge, die Leber befallen sind. Und entsprechend dieses sogenannten, wir nennen das Staging, also der Ermittlung des Erkrankungsstadiums, in Abhängigkeit von diesem Staging und damit dem ermittelten Stadium, wird eine Therapieempfehlung für den Patienten abgegeben. Im besten Fall handelt es sich um ein sogenanntes Frühkarzinom, kann der endoskopischen Therapie zugeführt werden. In den meisten Fällen sind allerdings, Sie hatten es in der Anmoderation schon mal gesagt, doch eher die etwas größeren Tumoren, was nicht gleichzeitig heißt, dass die immer dann lokal so weit fortgeschritten sein müssen, die der Operation bestmöglich zugeführt werden, häufig allerdings im Zusammenhang mit einer medikamentösen Therapie, die sowohl vor der Operation als auch nach der Operation durchgeführt wird.
Also noch mit irgendwo eine Operation und Chemotherapie und Bestrahlung.
Genau, eine Mischung aus beidem und wenn man es jetzt ganz korrekt machen möchte, mit einer Chemotherapie entsprechend dem Tumor-Staging vor der Operation, Durchführung der Operation und in Kenntnis des feingeweblichen Untersuchungsbefundes, in Kenntnis der Ansprechrate, dann entweder eine komplettierende Chemotherapie zusätzlich zur Operation, auch nach der Operation, oder eben das weitere Abwarten nach der Operation. Ja. Und wie gesagt, die dritte Gruppe wären die Patienten, die sich für eine kurative Resektion im Grunde genommen nicht eignen, die man mit einer Chemotherapie behandelt, entweder ausschließlich oder in der Hoffnung, dass eine Therapie so gut anspricht, dass sie sogenannt sekundär resektabel noch werden.
Ja. Wenn jetzt aber was entfernt werden muss, und Sie haben im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, manchmal muss doch oder häufig muss mehr entfernt werden, als der Patient denkt oder hofft.
Ja.
Woran liegt das? Das liegt einfach dann an diesen Schichten, dass schon so viel dann entfernt werden muss.
Ja, also wenn Sie die Entscheidung treffen, eine Resektion zu machen, dann müssen Sie eine compartmentgerechte Resektion machen. Das ist nicht der ganz korrekte Begriff, aber Sie müssen auf alle Fälle in dem Versorgungsgebiet die entsprechenden Lymphknotenstationen mit entfernen. Das heißt, eine ausschließliche Tumorresektion mit möglicherweise sozusagen auch einem direkten Zusammennähen der Speiseröhre ist eigentlich kein Operationsverfahren, was jetzt irgendwann ernsthaft angewendet werden könnte. Die Schwierigkeit bei der Operation an der Speiseröhre ist, dass sie sich große Gedanken darüber machen müssen, wie rekonstruieren Sie das eigentlich? Das Ziel ist ja, dass der Patient nach der Operation wieder essen können muss.
Ja.
Das heißt, Sie müssen sich irgendwie überlegen, wenn Sie dort mindestens die Hälfte, eher zwei Drittel der Speiseröhre entfernen, dann braucht es einen adäquaten Ersatz.
Ja, und dieser kommt aus dem Magen,
und dieser adäquate Ersatz macht den Eingriff im Grunde genommen so aufwendig, weil die Speiseröhrenoperation, wenn wir gezielt darüber sprechen, eigentlich eine Zweiteilung beinhaltet zwischen schon mal Vorbereitung der Rekonstruktion, das heißt, Sie bereiten den Magen vor als zukünftige Speiseröhre, das heißt, Sie machen einen Teil der Operation im Bauchraum. Und dann müssen Sie die eigentliche Resektion der Speiseröhre im Brustraum machen. Das ist ein sogenannter Zwei-Höhlen-Eingriff. Großes operatives Trauma und eine der größten Operationen, die man als Patient in der Bauchchirurgie über sich ergehen lassen muss im Zweifel.
Wie lange würde die dauern? Wenn das ist ja ein sehr, sehr aufwendiger Eingriff.
Ja, es hat sich, was die OP-Technik betrifft, einiges geändert in der letzten Zeit. Also es stehen ja verschiedene Operationsverfahren zur Verfügung. Einmal der klassisch offene Eingriff als Zwei-Höhlen-Eingriff mit einem richtigen Bauchschnitt und einem Brustkorbschnitt. Das würde ich heute immer vermeiden wollen. Mhm. Und das ist jetzt der zweite Ausschlag des Pendels, die total minimalinvasive Operation, wie wir sie auch machen, am Roboter. Das ist ein Operationsverfahren, was dem Patienten dieses große, zumindest äußere Wundtrauma erspart, wo wir doch sehen, dass die Patienten erheblich, was Rekonvaleszenz betrifft, profitieren. Mhm. Beide Operationsverfahren, je nach der Körperkonstitution des Patienten, wenn nach der Zeit gefragt wird, dauern etwa 5 bis 6 bis 7 Stunden.
Ja.
Beim etwas korpulenteren Patienten gerne auch mal ein bisschen länger.
Und dann fehlt natürlich ein Teil des Magens im Grunde, weil man den ja nutzt, um die Speiseröhre zu rekonstruieren.
Ja, korrekt? Also es fehlt ein kleiner Teil des Magens. Der große Anteil des Magens bleibt erhalten als sogenannter Schlauchmagen.
Ja.
Der Magen, ich weiß nicht, wie man es mit Worten beschreiben kann. Hat ja so ein bisschen jeder hat ja schon mal so einen arabischen Westernfilm gesehen und so einen Schlauchmagen, beziehungsweise so einen Feldflaschenmagen, sag ich mal, der dann den Reitern immer über den Rücken hängt. Also der Magen hat eine lange Seite, die sogenannte große Kurvatur, und eine kurze Seite, die sogenannte kleine Kurvatur. Also wie so ein halbes Herz sieht er im Grunde genommen aus. Und wenn man diese kleine Kurvatur zur großen Kurvatur hin mit bestimmten Nahtmaterialien absetzt, dann entsteht ein sogenannter Schlauch. Und dieser Schlauch, der hat beim Magen, der Magen ist ja ein sehr dehnbares Organ, eine Länge, die bis zum Hals reichen kann. Das heißt, Sie können diesen Schlauchmagen tatsächlich von der Länge bis an den Hals heranziehen.
Mhm.
Und zwar, wie gesagt, im Zusammenhang mit solchen Speiseröhren Operationen.
Ja.
Weil es eben sein kann, wenn der Tumor auch einen höheren Sitz hat, müssen Sie möglicherweise eine Verbindung zwischen dem sogenannten Zervikalen, also dem Halsanteil der Speiseröhre, und dem Magenschlauch herstellen. Ja. Bis dahin würde der theoretisch reichen.
Okay, das heißt, es ist genug Magen da.
Es ist genug Magen da.
Nachher,
Also die Patienten müssen, und das ist letztendlich ein Teil der umfangreichen Aufklärung für die Patienten.
Ja.
Die Patienten müssen genau das verstehen, was mit dem Magen passiert.
Mhm.
Der Magen steht als ein Reservoir für Essen und Trinken praktisch, der dann das Essen portioniert an den Dünndarm weitergibt, so nicht mehr zur Verfügung.
Mhm.
Die Patienten sind also selber für die Portionierung verantwortlich, heißt, und das ist der gravierende Einschnitt oder einer der gravierenden Einschnitte, dass wirklich 7 bis 8 kleine Mahlzeiten pro Tag zu sich genommen werden müssen, weil es gibt keinen Ort mehr, wo ein komplettes Frühstück im Grunde genommen mal
also
reinpasst
keine
und gespeichert
großen Portionen
werden kann.
Mehr,
kleine, viele kleine Portionen. Und dann gelingt es den Patienten letztendlich auch ihr Gewicht zu halten.
Mhm.
Das bereitet, wie gesagt, in der ganzen postoperativen Anpassung häufig einige Schwierigkeiten. Das Zweite, was aber erhalten bleibt, ist die Säureproduktionsfähigkeit des Magens. Das heißt, der Magenschlauch produziert genauso die Magensäure wie der Magen selber. Und das ist ein wichtiger Punkt für die Patienten. Die leiden nämlich häufig unter erheblichem Reflux.
Mhm.
Jedwede Säurebarriere, jedweder Schließmuskel oder wie man das auch bezeichnen möchte, ist ja durch die Schlauchmagenbildung und die Speiseröhrenresektion entfernt. Und der Reflux trifft auf die Speiseröhre sehr viel höher, weil man ja einen Teil der Speiseröhre entfernt hat. Und das bereitet häufig am meisten Probleme sogar. Ne? Mhm. Dieser wirklich therapierefraktäre oder zumindest den Einsatz hochdosierter Medikamente erfordernde Säurereflux nach einer solchen Operation.
Und wie ist die Prognose nach einem solchen Eingriff? Also ist man dann geheilt? Wie wahrscheinlich ist es, dass das wiederkehrt?
Ja, also die Wahrscheinlichkeit, Tumorerkrankungen können alle wiederkehren. Mhm. Ich würde mal vorsichtig sein mit der Nennung von Zahlen, weil es, weil jeder Zahl praktisch einem bestimmten Tumorstadium zugeordnet werden kann. Es ist eine kurative Resektion. Und wie gesagt, die Voraussetzung ist, dass praktisch eine wirklich stadiengerechte Therapie erfolgt. Das heißt, dass die Patienten, die eine Indikation für eine Vortherapie mit einer Chemotherapie haben, auch wirklich diese Therapie bekommen. Es ist ja immer eine reizvolle Vorstellung, dass man jemanden vielleicht auch, und das ist ja häufig auch die Erwartung der Patienten, die wollen ja möglichst eine sofortige Hilfe in Anspruch nehmen, heißt möglichst schnell die Operation. Und man weiß aber, dass alleine durch die Vorbehandlung die Prognose um über 10% verbessert werden kann. Es gibt also keinen Grund, bei Patienten mit der entsprechenden Indikation eine wirklich sehr differenzierte Chemotherapie auch der Operation voranzustellen. Mhm. Genauso wie es sehr viel Sinn machen kann, in bestimmten Erkrankungsstadien mit einer bestimmten Ansprechrate auf die vorherige Therapie, diese dann nach der Operation auch fortzusetzen. Ja. Das ist natürlich eine ganze Menge Holz. Das ist eine große Belastung für die Patienten, aber es würde nicht empfohlen werden, wenn nicht letztendlich auch das beste onkologische Ergebnis, das heißt auch das beste langfristige Ergebnis damit erreicht werden kann.
Also das heißt, es ist durchaus sinnvoll, auf die Bestrahlung, auf die Chemotherapie zu setzen und dann erst eben die, dann erst zu operieren. Und obwohl der Patient vielleicht denkt, okay, die OP ist das Entscheidende.
Absolut richtig.
Wir sind schon bei den Operationsverfahren. Sie haben eben schon gesagt, minimalinvasiv. Da ist, glaube ich, auch, sind Sie in Altona sehr weit vorne, auch mit einem neuen Verfahren, was die Visualisierung nochmal verändert. Ne?
Ja, also die, bei uns ist der, und nicht nur bei uns, aber unter anderem bei uns ist eben der Standard für die Speiseröhrenchirurgie mittlerweile die Robot, also die total minimalinvasive robotisch assistierte Operation. Ich sage das bewusst dazu. Ne? Wir wollten heute nicht so viel über den Da Vinci sprechen. Und trotzdem ist es immer wieder, weil es auch immer wieder die entsprechenden Nachfragen gibt, es ist immer der Chirurg, der operiert.
Ja.
Der Roboter ist das Assistenzsystem. Mhm. Der Roboter, ich würde ihn immer, um für das Laienverständnis mal ein Bild zu schaffen, ich würde ihn immer eher als Bagger bezeichnen.
Ja, er ist wie ein Werkzeug.
Sie haben praktisch ein Joystick oder zwei Joysticks und steuern damit ihre eigenen Bewegungen. Der Computer oder der Roboter setzt sie im Grunde genommen im Körper nur um und kann das aber sehr präzise machen, sehr ruhig, ohne dass menschliches Zittern da noch eine Rolle spielt, bei sehr großer Vergrößerung. Das soll es zum Roboter erstmal gewesen sein. Das Entscheidende ist, die Operation ist minimalinvasiv. Das heißt, sie folgt im Grunde genommen dem Prinzip einer Bauchspiegelung und einer Brustkorbspiegelung. Das heißt, der Patient hat außer dem späteren Bergeschnitt am Brustkorb, das ist der Schnitt, aus dem das Operationspräparat, das Gewebestück, was wir entfernen muss, irgendwo aus dem Körper natürlich geborgen werden können. Das passt nicht durch so eine kleine Hülse. Aber die Zeit, dass der Brustkorb über eine Strecke von, sagen wir mal, 6-7 Zentimeter eröffnet werden muss, ist sehr kurz. Das heißt, es wird das Präparat geborgen, es wird die neue geschaffene oder die Verbindung zwischen Magenschlauch und Speiseröhre über diesen Schnitt neu angelegt und dann wird der Brustkorb wieder zugenäht. Das heißt, die Zeit dieses offenen Anteils der Operation ist eben auch sehr kurz. Mhm. Das, worauf Sie anspielen, das ist praktisch keine ausschließlich robotische Qualität. Mhm. Wir können sehr elegant mit einem Fluoreszenzfarbstoff die Durchblutung der ganzen Gewebe, die wir da ja schon angefasst haben, an denen wir präpariert haben, die wir zum Teil ja auch mit schneidenden Instrumenten sozusagen gekürzt oder wie auch immer. Ich hatte ja gerade gesagt, der Schlauchmagen erfordert ja eine Teilresektion des Magens. Also das ist ein Organ praktisch, was durchaus manipuliert wird. Und wir können mit diesem Fluoreszenzfarbstoff in der Operation die Gewebedurchblutung nochmal checken und können dann auch festlegen, ob wir mit den Durchblutungsverhältnissen, die Durchblutung ist ja ein wichtiger Faktor, der wichtige Faktor überhaupt, dass es zu einer späteren Heilung auch kommen kann, ob wir mit der Durchblutung des Organs auf der Höhe, wo wir diese neue Verbindung anlegen, so zufrieden sind, ob man eine andere Stelle nehmen muss, um eine solche Verbindung schaffen kann. Das heißt, es ist eine unmittelbare intraoperative Qualitätskontrolle, die das effektive Potenzial hat und nicht nur das Potenzial, sondern auch evident mittlerweile Komplikationen vermeiden kann.
Ja.
Äußerlich betrachtet sieht für uns das Gewebe immer relativ gleich aus. Natürlich können wir ein sehr gut durchblutetes Stück Gewebe von einem sehr schlecht durchbluteten Gewebestück unterteilen oder unterscheiden.
Ja.
Also visuell unterscheiden, aber lokale Minderdurchblutung, die für eine Komplikationsauftreten verantwortlich sein können wir von etwas besser durchbluteten Regionen sozusagen in der Regel mit dem bloßen Auge nicht sehen. Und da ist dieser Fluoreszenzfarbstoff natürlich eine sehr, sehr große Hilfe.
Und seit wann arbeiten Sie damit? Ich glaube, Sie sind die erste Klinik in Norddeutschland, die damit gearbeitet hat.
Ja, wir haben ein sehr modernes System angeschafft. Das ist aber keine exklusive Technik, die wir nur in Altona verwenden. Mm. Also diese sogenannte ICG-Fluoreszenz-Angiografie-Möglichkeit, die wir haben, bieten mittlerweile mehrere Hersteller an. Wir sind da relativ früh eingestiegen, weil ich persönlich extrem von dem Nutzen einer solchen Methode überzeugt bin, weil wir letztendlich natürlich irgendwie auch dazu aufgefordert sind, alles zu tun, um Komplikationswahrscheinlichkeiten zu reduzieren.
Ja, klar.
Und das ist eine relativ einfache, fast komplikationsarme Methode. Ganz, ganz selten hat man mal eine allergische Reaktion auf den Fluoreszenzfarbstoff, die aber immer behandelbar ist. Aber es ist ein verhältnismäßig einfaches Verfahren mit einem großen Nutzen letztendlich für die Patienten.
Okay. Dann wollen wir vielleicht jetzt im zweiten Schritt einmal auf das Magenkarzinom schauen. Das kommt wiederum relativ häufig vor im Vergleich zum Speiseröhrenkrebs, wird aber auch oft spät entdeckt.
Richtig.
Was ist denn hier die Ursache?
Also es gibt letztendlich bei den Magenkarzinomen wie für alle Karzinome sporadische Ursachen und es gibt natürlich Risikofaktoren. Mhm. Die sporadischen Ursachen sind nur schlecht gekannt, die genetische Komponente sozusagen irgendwie auch nur unvollständig beschrieben und trotzdem spielt beides sozusagen eine gewisse Rolle. Mhm. Echte Risikofaktoren, das klassische Lehrbuchwissen wäre sagen gepökelte Speisen zum Beispiel oder so geräucherte Speisen im Übermaße, aber muss man die halt haben, besonders scharfe Speisen im Übermaß, genauso aber wie Rauchen, Alkohol,
die üblichen Verdächtigen
im Grunde genommen, ja.
Ja.
Die Tatsache, dass das Magenkarzinom nun ausgerechnet sehr spät entdeckt wird, hat mit dem Magen selber sehr viel zu tun, weil der Magen ist, hatten wir eben schon mal kurz drüber gesprochen, eigentlich ein Speicherorgan oder unter anderem ein Speicherorgan. Das heißt, er zeichnet sich dadurch aus, dass er wahnsinnig dehnbar ist, bis der Magen Beschwerden macht. Da ist häufig eine Tumorerkrankung schon relativ weit fortgeschritten, weil es genug Ausweichmöglichkeiten gibt.
So.
Die einzige Ausnahme sind die Magenkarzinome, die unmittelbar an den Ein- oder Ausgängen liegen. Also im Übergangsbereich zur Speiseröhre, da ist ja relativ schnell dann eine Engstellung sozusagen irgendwie auch bemerkbar. Und nach unten der Übergang in den Zwölffingerdarm, das ist praktisch ja die zweite Engstelle. Ne?
Ja.
Also die Tumoren, die in diesen Ausgangs- und Eingangsbereichen sind, fallen natürlich ein bisschen früher auf.
Das heißt, wenn man dann sehr starke Bauchschmerzen oder sowas entwickelt, ist es oft eben schon sehr spät.
Bauchschmerzen ist nicht unbedingt das Hauptsymptom beim Magenkarzinom.
Ja.
Also das betrifft die Speiseröhre genauso. Es ist häufig das Gefühl irgendwie, dass einem das Essen entweder hängen bleibt, dass man nicht mehr schlucken kann, dass man das Speicheln anfängt. Oder dass man sich praktisch irgendwie, wenn der Magen sich nicht entleert, dass man sich halt irgendwie permanent übergeben muss zum Beispiel. Das wären aber, wie gesagt, genauso unspezifische Symptome wie ungewollter Gewichtsverlust, diese sogenannte B-Symptomatik, Fieber, Nachtschweiß.
Mhm.
Das heißt, das ist mal die allgemeine Empfehlung, wirklich eine körperliche Veränderung des Wohlbefindens, ungewollter Gewichtsverlust, irgendwie das Gefühl sozusagen, man fühlt sich krank, schlapp, kann das Essen vielleicht nicht bei sich behalten, muss immer Anlass sein, dass man da mal nachgucken
lässt. Dass man das mal abklären lässt, was dahinter steckt.
Absolut.
Und wenn es dann Magenkrebs ist, wie wird das behandelt? Wie diagnostizieren Sie, wie behandeln Sie da?
Ja, also die Diagnostik ist letztendlich Arztkonsultation, naheliegend natürlich irgendwie so schnell wie möglich eine Magenspiegelung, dass man den Magen ansehen kann, dass man einen auffälligen Befund tatsächlich auch beschreiben kann, dass man ihn möglichst im Zuge dieser ersten Untersuchung auch schon feingeweblich sichern kann. Dass also eine Art diagnostische Zuordnung des Befundes auch erfolgen kann, wobei der wirklich der Tumor, den wir antizipieren, wenn er denn vorhanden ist, von dem Endoskopiker häufig auch sehr sicher ohne eine feingewebliche Untersuchung diagnostizierbar ist, weil er einfach ein sehr typisches Aussehen hat.
Okay.
Und ansonsten trifft für den Magenkrebs genau dasselbe zu wie für alle anderen Erkrankungen, die bösartig sind. Man muss das Kind benennen können.
Ja.
Man muss ein sogenanntes Staging durchführen, das heißt wirklich ein Stadium festlegen. Auch da wieder immer, es sind immer dieselben Prinzipien. Lokales Tumorwachstum ist eine Frage, das heißt Eindringtiefe in die verschiedenen Wandschichten. Mhm. Das andere ist sind Lymphknoten beteiligt, sind das tumornahe Lymphknoten, sind das tumorferne Lymphknoten. Und reden wir von einer Fernmetastasierung, das heißt von Tochtergeschwülsten.
Ja.
Und dann sind die Algorithmen zwischen Speiseröhrenkarzinom und Magenkarzinom eigentlich relativ ähnlich.
Ja.
Auch da wirklich eine großzügige Schwelle bei bestimmten Tumorerkrankungen, zunächst eine Chemotherapie vorne anzustellen. Immer zu versuchen, den Magen bzw. die Krebserkrankung je nach feingeweblichen Untersuchungstyp und so weiter, vollständig zu entfernen, was beim Magen häufig die vollständige Entfernung des Magens zur Folge hat, aber nicht immer. Mhm. Es können eben auch Magenerhaltene Operationen gemacht werden. Das hängt wirklich ganz, ganz spezifisch von der Krebserkrankung zusammen. Und dann in der Zusammenschau entweder eine Fortsetzung der Chemotherapie oder eben eine onkologische Nachsorge.
Ja. Was ist denn, muss man den Chirurgen auch mal fragen, ist denn Ihre Lieblingsoperation? Gibt es sowas? Haben Sie so einen Lieblingseingriff, wo Sie sagen, da freue ich mich, wenn das an dem Tag auf dem Plan steht?
Das ist eine extrem schwierige Frage. Es gibt natürlich Operationen, oder ich würde es etwas anders beantworten.
Mhm.
Es gibt keine echte Lieblingsoperation, weil jede Operation hat sehr viel mit der Krankheit des Patienten zu tun. Es gibt natürlich Operationen, wo ich persönlich denke, irgendwie, die mache ich ein bisschen lieber als andere Operationen, weil ich sie vielleicht besser kann, weil ich von der Technik, die man anwenden kann, vielleicht etwas überzeugter bin.
Mhm.
Ich persönlich sehe meinen ganz klaren Schwerpunkt in der onkologischen Viszeralchirurgie.
Ja.
Ich komme ja aus der Berliner Charité, wo ich mich wirklich ausschließlich eigentlich mit großen onkologischen Resektionen an der Speiseröhre, am Magen, an der Leber, an der Bauchspeicheldrüse beschäftigt habe, aber ich betrachte meine Tätigkeit eher als etwas, also ich will jetzt nicht sagen, das ist keine Berufung, es ist für mich ein gelerntes Handwerk und ich komme gut zurecht und freue mich über Operationen, wenn ich abtrete und das Gefühl habe, man hat wirklich alles, was ging, auch gemacht.
Ja.
Weil das muss, glaube ich, sozusagen, das darf der einzige Auslöser für Freude sein, abzutreten mit einem guten Gefühl auch.
Ja.
Und trotzdem kann ich sagen, ich bin ein sehr, sehr großer Freund geworden der robotischen Chirurgie.
Mhm.
Ich glaube, dass die robotische Chirurgie in der Zukunft den Markt mitbestimmt, insofern als dass es wirklich auch noch mehr angefragt wird, gerade für diese wirklich komplexen Resektionen an der Speiseröhre, aber auch an der Bauchspeicheldrüse zum Beispiel.
Ich glaube, in den vergangenen 2 Jahren hat sich schon viel getan, seit wir darüber gesprochen
Absolut.
Haben.
Absolut. Ne? Und der Bereich verändert sich immer weiter und am Ende muss man sagen, ich will keine Methode über die andere stellen, wenngleich ich glaube, dass es bessere und schlechtere OP-Methoden gibt.
Ja.
Und wie gesagt, vor diesem Hintergrund würde ich mich immer sozusagen für die Nutzung der Robotik sozusagen auch aktiv einsetzen.
Jetzt haben Sie schon die Charité, haben Sie ja gerade schon erwähnt. Denn beim letzten Mal, als wir sprachen, vor knapp 2 Jahren, da war, glaube ich, Ihre Familie noch in Berlin. Sie waren schon in Hamburg und wohnten bei Ihrer Cousine in Flottbek, wenn ich das richtig erinnere. Ist das immer noch so oder ist die Familie mittlerweile auch nachgekommen an die Elbe?
Nein, ich bin immer noch ein Pendler mit aber einer etwa hälftigen Aufteilung sozusagen zwischen Hamburg und Berlin. Das heißt, es ist sehr häufig, wir haben sehr viele Hamburg-Wochenenden, wir haben aber auch das ein oder andere Berlin-Wochenende.
Das ist doch gut, das ist doch abwechslungsreich. Und damals fuhren Sie immer mit dem Fahrrad, glaube ich, zur Arbeit und nach Feierabend, war natürlich dann oft spät, spielen Sie Tennis. Ist das noch so? Oder
ja, also die Zeiten, die Freiräume sind sehr reduziert. Ich fahre immer noch sehr viel und sehr gerne Fahrrad. Tennis ist so ein bisschen in Hamburg leider ein bisschen eingeschlafen. Ich mache alles, was man in der Pandemie sozusagen leider nicht mehr machen darf, sehr gerne. Ich gehe eigentlich sehr gerne ins Theater, ich gehe eigentlich sehr gerne ins Kino. Ich denke, dass wir alle gut beraten sind, diese hoffentlich wenigen Wochen sozusagen jetzt noch durchzuhalten. bevor es dann wieder reingeht in dieses Vergnügen.
Genau, da freuen wir uns alle drauf. Und so lange kochen, backen und gärtnern wir. Und ja. Operieren.
Und räumen den Keller auf.
Und räumen den Keller auf. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Professor Puhl, dass Sie hier waren und so gut aufgeklärt haben. Und
sehr gerne.
Hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.